Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, multiplizieren und entwickeln. Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg. Ja, und da sind wir wieder. Zweiter Teil von unserem Interview, von unserem Gespräch mit Professor Johannes Reimer. Schön, dass du immer noch da bist. Genau, wir haben den ersten Teil über Biografie gemacht, ganz viel von dir gehört, von dem Mut, den du hattest, von dem, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, und sitzen auch hier immer noch in der Gemeinde in Bergneustadt, die du mal gegründet hast.
Mitgegründet,
genau. Also da, wen diese Geschichte interessiert, der kann den ersten Teil vom Podcast anhören, lohnt sich sehr. Und jetzt wollen wir den zweiten Teil machen. Ich habe so überlegt, was braucht es eigentlich jetzt für Gemeindegründer? In einer Zeit, die von Unsicherheit geprägt ist, wo ganz viel auf die einprasselt, ganz viel Niedergang der Kirche auf der einen Seite und dann soll Gemeinde neu werden. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, du als Gemeindegründer aus deinen persönlichen Erfahrungen, was würdest du vorschlagen für Gemeindegründer? Welche Modelle, welche Gedanken hast du da? Und wie würdest du sehen, dass in den nächsten Jahren Gemeinde gegründet wird? Feuer frei.
Also ich glaube, zunächst einmal brauchen wir Gemeindegründer.
Ja.
Was wir unter Pastor verstehen, lang auf, lang ab, ist alles andere als biblisch. Ja, da ist ein König, Priester und Prophet, der als Religionsverwalter sich jetzt betätigt. Und diese Religionsverwalter können nicht Gemeinde gründen. Das heißt, wir brauchen einen apostolisch, missionarisch gesonnenen und begabten Menschen.
Mhm.
Ja, und das bedeutet, wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich würde gerne Gemeinde gründen, dann kriegt er von mir sofort drei Fragen. Erste Frage, welche Gaben hast du?
Mhm.
Ja, was hast du für im Bereich dieser Dienste schon mal gemacht? Und was ist die Energie, die da geflossen ist?
Mhm.
Ja, nach 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6.
Mhm.
Und das Letzte, ist diese Energie, dieses Ergebnis irgendwie allgemein bekannt geworden, hat die Gesellschaft davon profitiert, denn das, was da mit den Gaben des Geistes passiert, in den Diensten, die der Herr setzt und in Energie, die Gott selbst freilässt, ist immer zum allgemeinen Gut. Mhm. So nach Paulus. So, wenn da ein Gestotterer kommt, dann würde ich sagen, du hast bestimmt eine andere gute Aufgabe vor dir.
Mhm.
Aber ein Gemeindegründer wird aus dir nicht.
Mhm.
Damit das verändert werden kann in unserer theologischen Ausbildungslandschaft, brauchen wir in der Zukunft, bin zutiefst überzeugt, wir brauchen Fakultäten für Gemeindegründung. Die alte Evangelistenschule, ja, nicht als alte Schule, nicht mit den Modellen der Vergangenheit, aber die Evangelistenschule, die mit auf Gemeindegründung setzt, die muss neu gedacht werden. Ich bin jetzt in einer Woche in Zentralasien. Wir werden etwa 400 Gemeindegründer aussenden.
Okay.
Weit über die Grenzen Zentralasien hinaus. Nach Afghanistan, nach Iran und so weiter und so fort. Diese Leute waren jetzt 3 Jahre lang bei Discipleship Ministries im Ausbildungsprogramm. Die haben alle eine apostolische Grundader.
Mhm.
Das sind alles Pioniere. Und wenn so ein Pionier da nicht einfach in Deutschland jetzt aus Cottbus nach Essen zieht, sondern aus Cottbus direkt nach Afghanistan, dann bedarf es einer Persönlichkeit mit sehr viel Mut.
Mhm.
Aber auch mit einer Begabung. Ja? So, das Erste, was ich glaube, für die Gemeindegründung der Zukunft brauchen wir Gemeindegründer.
Gründer und Gründerinnen, oder meinst du jetzt wirklich nur die Gründer?
Ja, also für mich entscheidet nicht das Ding zwischen den Beinen beim Mann über seine geistliche Berufung. Also Gott entscheidet selbst. Gemeinde, Gemeindegründerinnen und Gemeindegründer, es ist nicht eine männliche Aufgabe, es ist die Aufgabe des Gliedes am Leibe Christi.
Ich wollte nur nochmal drauf hinaus,
aber ich kriege auch mal rein, Gründer, Persönlichkeiten. In meinem Buch habe ich ja das, über Basisbuch Gemeindegründung habe ich das Ekklesiopreneure genannt. Also eine Mischung aus Gemeinde und aus Gründer. aus dem Gründergeist, also Menschen, die sowieso was gegründet hätten, die also aus sich selbst heraus wirksam sind, die die Welt gestalten und nicht verwalten wollen. Und du hast vorhin den Begriff des Religionsverwalter benutzt. Mhm. Das ist ja für alle, die vielleicht jetzt im pastoralen Dienst sind und die fühlen sich jetzt gerade angepisst und sagen, hey, der bezeichnet mich als Religionsverwalter, weil ich anders bin. Also was ist denn der Unterschied zwischen einem Gründer und einem Religionsverwalter im kirchlichen Dienst?
Ein Religionsverwalter verwaltet auf Religion eingestellten Verein. Er sorgt dafür, dass der Verein an sich funktioniert. Ja, und in der Regel funktioniert dieser Verein nach vorgegebenen traditionellen Mustern. Ja, also wir sind ja großartig dabei, immer wieder Traditionen festzuschreiben. Ja, erst haben wir gar keine Worship-Songs gesungen, dann haben wir irgendwelche Chorusse gesungen. Und dann waren es 2 Chorusse, die wir gemeinsam gesungen haben. Jetzt haben uns eingeschossen auf 4. Ja, mittlerweile, egal wo du hinkommst, wenn die Gemeinde was auf sich hält und ein bisschen charismatisch ist, dann gibt es eine Worship-Time-Zeit und dann werden 4 Lieder gesungen. Ja, also immer wieder im Rahmen bestehender, vorgeschriebener, wie auch immer gewordener Traditionen wird eine Gemeinde aufrechterhalten. Der Verein wird aufrechterhalten. Den verstehe ich als Religionsverwalter. Ja, dass wir eine gute Predigt haben, dass die Leute zu Hause besucht werden, dass Hausbesuche gemacht werden, dass es, wenn wir uns schon was von uns halten, danach Hauskreise gibt oder die alte Bibelstunde. Ich könnte jetzt vieles erwähnen und der arme Pastor ist zeichnet verantwortlich, dass dieser Betrieb wird. Das ist ja aufrechterhalten.
Würde ich sagen, du sagst gerade, dass 95% aller baptistischen Pastoren oder auch in den Freikirchen Religionsverwalter sind.
Genau das sage ich und das sage ich auch ganz laut und schäme mich gar nicht dafür. Ich komme ja selbst aus einem Seminarbetrieb, wo wir Pastoren ausgebildet haben. Und für mich war letztendlich die Frage nach dem Sinn und Unsinn des Pastorendienstes bis zum letzten Tag meiner Lehrzeit in Eversbach ungeklärt. Ich kenne Elstal genauso gut und da ist es genauso. Wir bilden Pastoren aus. Was bilden wir aus, bitteschön? Wen bilden wir aus? Wenn wir jetzt Leute ausbilden, die nach Epheserbrief Kapitel 4, Vers 11 die Heiligen zurüsten sollen zu ihrem Werk des Dienstes, dann müssten wir Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer ausbilden und nicht irgendeinen dubiosen Begriff, den wir Pastor nutzen, weil es König, Priester und Propheten sind. Und diese König, Priester und Propheten existieren gar nicht. Ja? Und dann gehen sie alle durch das gleiche Programm, werden gleich ausgebildet und sind letztendlich, wenn sie Experten sind, eventuell Experte in griechischer und hebräischer Sprache, ein bisschen Aramäisch, vielleicht ein bisschen Latein, wir können theologisch denken, all das ist gut. Aber was machen die?
Ich bin nicht sicher, ob die alle so gut die Sprachen beherrschen, wenn die das Studium hinter sich haben. Das bleibt meiner Erfahrung eher bei 10-20%, die das überhaupt noch weiterführen. Und dann nimmt es den homöopathischen Weg der Spracherkenntnis. Jetzt sind wir von der Gründung schon fast am Theologiestudium gelandet. Aber wir haben ja ein Problem. Bei Theologie bewerben sich ja in der Regel nicht die Gründerpersönlichkeiten, sondern eher Menschen, die ein Bild haben. Damit hast du ein Stück recht, dass dieses Menschen, die in das Bestehende hineingehen, das Bestehende verwalten und vielleicht auch optimieren, aber selten revolutionieren. Also wir nehmen dort nicht die Pioniere, die die Welt verändern wollen, die melden sich da heute nicht mehr, die würden wir gerne nehmen, auch sicher mit Kusshand, aber die melden sich gar nicht. Warum kommen, wo gehen die hin? Und warum studieren die keine Theologie mehr vor allem?
Ja, also für mich ist das ein Bild der Gemeinde. Gründerpersönlichkeiten, apostolisch begabte Leute, die lernen die Gemeinde kennen als einen verwalteten Verein. Sie wachsen in dieser Gemeinde auf. Die sehen beispielsweise oft gar nicht erst, dass ihre Gründerfähigkeit, ihr Interesse an Neuem, ihr innovativer Geist, dass das was mit apostolischer Begabung zu tun hat. Jedes Mal staunen sie Bauklötze, wenn ich dann so einem Menschen sage, hey, pass mal auf, das, was du so mitbringst, das ist nicht einfach Business-Begeisterung. Geschäfte gegründet, was weiß ich was, die Welt verändern in der Politik und sie ziehen in all möglichen Felder, weil das, was sie prägt und was sie gerne machen würden, in der Gemeinde nicht wiedergefunden ist. Sie lernen die Gemeinde so nicht kennen. Deshalb schlägt das zurück. Wenn eine traditionell festgelegte Gemeinde gerne mit ein bisschen Veränderung so in unserer Gesellschaft die Gesellschaft transformieren will, dann kannst du gleich Gute Nacht Marie sagen. Die meisten dieser Gemeinden können das nicht. Und zwar per Definition nicht in dem Zustand, in dem sie sich befinden. Es bedarf einen Aufbruch. Es bedarf eines Aufbruchs, um diese Gemeinden dahin zu führen, wo sie eigentlich sein müssten. Und dann werden wir automatisch sehen, dass diese Gründerpersönlichkeiten auftauchen. Warum sind sie denn da in Afrika? Warum sind sie jetzt in Usbekistan, wenn ich jetzt die nächste Aussendung da tun werde? Warum sind sie da? Und die leben ja in gefährlicher Situation. Die werden jetzt in Kontexte gehen, wo sie ihr Leben verlieren würden.
Hast du ein gutes Ritual, wenn du die aussendet, dass sie eben auch ihr Leben bei den mittelalterlichen Pilgern, die nach Rom oder nach Santiago gepilgert sind, hatten die dann auch schon ihren Abschluss gemacht, weil sie wahrscheinlich nicht zurückkommen. Also das sozusagen deinen Segen zu deinem Ende gegeben. Also auch du wirst vielleicht Märtyrer werden.
Ja, das mache ich jetzt nicht, weil ich aus dem Westen komme und ich muss ganz offen sagen, ich schäme mich. Ich schäme mich für die Welt, aus der ich komme. Aber der Leiter der Zentralasiatischen Evangelischen Allianz, ein Piotr Kremeruk, jüdischer Herkunft, der macht das so. Und er hat auch allen Recht dazu. Der kommt aus dieser Welt. Mir tut's oft leid. Ich werde ja in der Regel als Westler bestenfalls als ein Sack mit Geld gesehen.
Ja.
Da kommt ein westlicher Sponsor. Ja. Niemand erwartet von mir spirituellen Aufbruch. Das erwartet die Welt von unserem deutschen und amerikanischen und westlichen Christentum schon lange nicht mehr. Das tut mir sehr, sehr leid.
Ich grätsche aber da trotzdem nochmal rein und nehme mal diese Epheser 4 Stelle nochmal mit drauf, weil das auch Freunde von mir, Michael Frost, Alan Hirsch, immer ganz, ganz stark auf dem Herzen haben. Sie haben gesagt, unsere Kirche, auch unsere Ausbildungssysteme, und das ist so ein bisschen in deine Richtung, die sind, wie sagt Alan immer so schön, perfectly designed to achieve what we're currently achieving. Also sind perfekt darauf ausgerichtet, das System, was wir jetzt haben, zu unterhalten und weiterzuführen.
Ja.
Genau. Und deswegen sagen sie, wir brauchen den fünffältigen Dienst. Alan hat ein Buch geschrieben darüber, The Permanent Revolution. Er sagt, wenn diese fünf, die sich übrigens auch spinnefeind sind untereinander, also sollen sie nicht sein, aber da gibt's eine Spannung, ja. Also
Spannung.
Ja, genau, ja. Also da können wir jetzt wieder zu Bosch gehen und sagen, da ist eine Creative Tension zwischen diesen fünf. Und würdest du sagen, das ist wirklich so ein Schlüsselfaktor, also mit Mike und Alan, dass diese fünf diversen Dienste, ja, also wo viele die Begriffe noch gar nicht mehr kennen, Apostel, Evangelist, Prophet, Hirte und Lehrer, dass das einer der Schlüsselfaktoren für Gemeindegründung ist?
Ganz feste überzeugt, ja, und in diesem Fünfer-Team, ja, ist der Apostel nicht von ungefähr als Erster genannt, Apostel erst. Und in der Gemeindegründung brauchst du den apostolischen Typen. Der apostolische Typ, der kann im Grunde alles und nichts richtig. Das ist das Problem auch so eines Gründers. Der fängt an und der kann auch wieder weitergehen und anfangen. Der wird immer anfangen, ja. Und er wird in Anfängen stecken bleiben. Es sei denn, er hat ein Team und dieses Team muss dann um ihn herum aufgebaut werden. Und idealerweise ist das der fünffältige Dienst. Ja, wir erkennen in der Welt unsere Chancen nicht ohne prophetischer Sicht. Ja, wir werden niemals mit der Welt vernünftig kommunizieren, so dass die Welt es versteht, wenn wir nur unser Zeug daher labern. Wir brauchen Evangelisten, Übersetzer. Und wir werden die Wunden dieser Welt niemals heilen, wenn wir nicht Hirten einsetzen. Und wir könnten so weitermachen. Das heißt, der Apostel oder apostolisch begabte Person, Apostelin, brauchen um sich herum ein Team. Und dieses Team, da sind sie weise, wenn sie von Anfang an dahin drängen. Das ist nicht gleich von Anfang gegeben, aber in meiner Gemeindegründungserfahrung war das eines der wichtigsten Entscheidungen. A, hier wird gabenzentriert gearbeitet. B, hier wird weltoffen gearbeitet. Und C, hier wird mit einer Leitung gearbeitet. Und diese Leitung ist vom fünffältigen Dienst abgeleitet.
Aber da gehe ich gleich mal rein. Das Modell des fünffältigen Dienstes gibt es ja schon länger, wird im pfingstlichen Bereich ja auch stark gelebt oder versucht zu leben, aber gleichzeitig in einer gewissen Naivität, dass man das relativ eng an dem neutestamentlichen Vorbild macht und dabei aber nicht viel erreicht und der Apostel oft nur ein Machtmensch ist, der eigentlich ja in ganz vielen Kontexten zu finden ist, aber jetzt zu Hause seine Herrschaft aufrichtet und dass man Prophetie versteht als persönliche Zuspruch, was jetzt in der nächsten Zeit du bekommst oder hast, also diese Weite, die du eben schon angedeutet hast. Also wie würde der Dienst, dieser fünffältige Dienst denn heute aussehen? Kannst du da mal ein Bild malen?
Ja, also zunächst einmal würde ich sagen, diese Weite des apostolischen Teams ist nur zu erreichen durch bewusste Trainingseinheiten. Jetzt, wenn ich durch unsere theologischen Ausbildungsstätten ziehe und frage, wo werden dann apostolisch begabte Leute trainiert? Ja, vielleicht auf der chinesischen Mauer. Ja, in unseren Kreisen werden Hirten, bestenfalls Seelsorger trainiert und Lehrer.
Ja.
Ja, Evangelisten wurden zum Teil trainiert, aber weil Evangelisation heute nicht mehr angesagt ist, dann gibt's das Johanneum vielleicht immer noch. Die einzige evangelistische Schule, aber gut, Nacht Marie von Evangelisationsschulung finde ich da auch nicht sehr viel. Das heißt, das Grunddilemma besteht darin, dass wir Begriffe zwar gebrauchen und dann lassen wir diese Begriffe nicht von der Schrift gefüllt werden, sondern von Erfahrungen irgendwelcher dubioser Gruppen. Ja, dann gibt es dann in Lateinamerika jemand, der sich für einen Apostel erklärt und der definiert unseren apostolischen Begriff. So ein Quatsch. Ja, da, wo es viel Licht gibt, gibt es immer Schatten. Und ich würde sagen, dass die erste Entscheidung müsste dahin gehen, dass wir von der Heiligen Schrift diese Begriffe erklären und biblisch füllen. Alle miteinander. Dann nach Wegen suchen, wie diese Qualitäten trainiert werden. Und entsprechend dann die Einsätze fahren. Wir machen das in einer weltweit aufgebauten Erneuerungsarbeit für Theologie in der Reformerbewegung, in der Evangelischen Allianz. Und du kannst Beispiele haben aus Indonesien, vielleicht die heißesten heute Gemeindewachstums- und Gemeindegründungsmodelle.
Wo sind die Beispiele in Deutschland, die funktionieren? Gibt es da Ansätze?
Ich würde sagen, in Deutschland gibt es leise Ansätze. Wir Deutschen leiden auch noch mal unter einem anderen Problem. Wir leiden unter einem Größenwahn. Also sobald ich eine Gemeinde gründe, dann muss sie groß werden. Und dann gibt es bei uns ein zweites Problem, die sogenannten Überläuferströme.
Ah, okay.
Und diese Überläuferströme, das sind meist Unzufriedene, die in ihrer eigenen Gemeinde nicht klargekommen sind. Jetzt wird, der eine sucht nach mehr Worship, der andere will mehr Seelsorge, der dritte will noch was. Und sobald sie dann in so einem Gemeindegründungsprojekt landen, dann definieren sie die Agenda um. Es ist nur eine Frage der Zeit. Überläufer sind für jede Gemeindegründungsarbeit ein Gift in der Suppe. Deshalb habe ich in meiner Gemeindegründungsarbeit immer wieder gesagt, ihr könnt gerne zu uns kommen, könnt gerne Gottesdienste besuchen, aber bevor du hier Verantwortung übernimmst in dieser Gemeinde, wirst du 2 Jahre lang warten müssen. Du hast gar keine Wahl, weil ich möchte, dass du dich hier sozialisierst. Übrigens, nichts ist so schwer, wie einen sozialisierten Christen neu zu sozialisieren. Das ist enorm schwierig.
Ja klar, aber das sind, sag ich mal, Überläufer klingt jetzt sehr negativ. Du meinst jetzt auch Transferwachstum und dann gibt es natürlich Leute, die nicht zum Zug gekommen sind, weil die Positionen besetzt waren, aber fähige Leute sind. Und es gibt Menschen, die das ja auch ein bisschen schwierig sind, aufgrund ihrer persönlichen Entwicklung. Aber eine Gründungsgemeinde muss ja erstmal ihre Kultur entwickeln, damit sie, wenn Leute dazukommen. Eine Gründungsgemeinde muss ja erstmal ihre eigene Identität finden mit den Leuten. Und je nachdem, es gibt ja zwei Modelle eigentlich von Gründungen, die ich so kurz beschreibe. Die eine ist tatsächlich ein begabter Evangelist, Gründer, Ekklesiopreneur, Pionier, durch dessen Dienst gleich Leute zum Glauben kommen und der mit Menschen, mit Christen, mit Nicht-Christen Gemeinde aufbaut. Und dann gibt es die vor allem erstmal ihr Team aus unterschiedlichen Gemeinden sammeln, im besten Wissen und Gewissen, dass er das gut tut. Und da werden natürlich die Kulturen aus unterschiedlichen Gemeinden zusammen und es ist ein längerer Prozess, bis man zu einer eigenen Identität kommt. Wie wird wir nennen das ja heute Start-up-Kultur, wenn man neu startet, wie wird eine optimale Start-up-Kultur eigentlich gebildet?
Ja, also in meiner Erfahrung, und meine Frau und ich haben das ja 25 Mal und mehr hier in Deutschland durchexerziert. Ja, das heißt, in unserer Gemeindegründungserfahrung haben wir Folgendes gemacht. Sobald ich auf ein Team gesetzt habe, was ich für sehr wichtig halte, dann dauerte das von einem Start, wo schon vielleicht sogar ein kleiner Gottesdienst gemacht wird und so weiter, vom Start bis zum Losrennen mindestens ein Jahr. Mhm. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, ich will gar nicht mehr so starten. Ich will erstmal mit meinem Team starten. Das Team muss resozialisiert werden in eine Kultur der Gründung. Allein schon dieser Satz, die Gemeinde muss so eine eigene Identität finden, die kommen ja alle mit Identitäten. Und nicht von ungefähr ist das enorm schwer, im bayerischen katholischen Raum eine freie katholische Gemeinde zu gründen. Wer hat denn gesagt, dass evangelisch-freikirchlich immer evangelisch-freikirchlich sein muss? Ja, wir kommen sofort mit unserem evangelischen Ballast da an. Und es ist nicht so einfach, den abzuschütteln. Der hängt uns an den Beinen und so weiter und so fort. Und für Gemeindegründungserfahrungen, die ich gehabt habe, ist das ein Grunddilemma. Was machen die meisten Gemeindegründer? Die setzen dann auf die Masse. Also wenn wir jetzt anfangen, als Team, ja, wir haben noch nicht alle, wir haben noch den fünffältigen Dienst nicht stehen, wir haben keine prophetische Stimme, wir haben das alles noch nicht. Aber wir werden jetzt weiterhin bauen und dann werden wir aus der Masse all das bekommen. So, die Masse, die dann kommt, die kommt sehr schnell, du brauchst nur ein paar innovative Dinge hier einführen, die Masse, die kommt über die Transferschiene. Das heißt, du hast noch mehr von dieser Klientur, die schon Kopfschmerzen bereitet hat davor. So, das Ergebnis ist eine innovativ aktive Gemeinde, die etwas das ganze Gemeindegeschehen innovativ anpinselt. Ja, bei den Missionalen heißt das immer, dann ist das die erneuerte Gemeinde. Aber es ist keine neue Gemeinde. Die erneuerte Gemeinde. Und die addiert eigentlich nichts zum Reich Gottes. Sie schifft die nur rüber. Vorher gab es mehr Baptisten, jetzt gibt es mehr Pfingstler und so weiter und so fort. Mhm. Aber im Prinzip ändert sich nichts. Vielleicht gibt es zwei mehr Leute, die in Zungen reden. Aber es ändert sich kaum was.
Na, da würden jetzt einige der neu gegründeten Gemeinden auch widersprechen, dass sie sagen, das Setting, das wir bieten, ist so, dass Menschen gerne ihr Potenzial entfalten. Und mir hat ein Pastor gesagt, die Leute, die bei mir den Hintern nicht hochgekriegt haben, sind jetzt in der neuen Gemeindegründung und fangen 5 Uhr morgens sonntags an, die Toiletten zu putzen. Also ein unglaublicher Freisetzungs- und Innovationsschub, der dann aber auch dazu führt, dass dort wieder mehr Leute zum Glauben kommen. Also das gibt es schon, auch wenn wenn die meisten schnell wachsenden Gemeinden zu 80-90% aus Transferwachstum bestehen.
Ja, also man muss schon sehr viele Toiletten haben, um dann diese Leute alle Toiletten putzen zu lassen. Ich bin mit dir einverstanden. Du hast eine Frage, ihr stellt eine allgemeine Frage, eine allgemeingültige Frage. Und wenn wir jetzt sagen, wo sind die Ausnahmen? ja, dann kann ich dir auch gleich 100 Ausnahmen nennen. Mhm. Aber das Problem ist ja, die Ausnahmen, die zeigen in Richtung einer prinzipiell anderen Grundentscheidung. Und ich kann als Gemeindegründer mir das Leben schwer machen, indem ich Leute erstmal Klos putzen lasse. Ja, also die Innovation in ihnen antriggere. Und bin froh über jeden, der jetzt anfängt, irgendwas zu machen. Das ist gut so, keine Frage. Ja, diese Tochtergemeinden entstehen oft so. Nur wenn du mich fragst, wo ist in deinem Bund oder in eurem Bund eine so massive Schubkraft oder wo ist es in unserem Bund, bei den freien evangelischen Gemeinden, da werden wir beide lange anfangen zu stottern. Ja, weil letztendlich ist auch bei den Pfingstlern, im BFB, ich sehe sehr wenige dieser Programme. Und ich würde sagen, da, wo sie weiterkommen, da ist der Einstieg ein anderer gewesen.
Beschreib nochmal diesen Einstieg und die Start-up-Kultur, dass du sagst, also eine tatsächlich neue Gemeinde, die relevante Antworten gibt für diese Gesellschaft. Wie fängt die tatsächlich von ihrer Basis an?
Also ich will in dem Team Leute haben, die wissen, womit der Heilige Geist sie beschenkt hat und was ihre Berufung ist. Mhm. Wenn sie auf die Frage keine Antwort haben, dann gehören sie mir für mich in den Jüngerschaftskreis, ja, und nicht in ein Gemeindegründungsteam. Also sie sind dann nicht vorbereitet. So, das ist einmal eine Entscheidung. Eine zweite Entscheidung, wenn Leute sich in ein Gemeindegründungsteam begeben, dann sollten sie die Welt, auf die sie losgelassen werden, liebgewinnen. Die Hingabe an die Welt, an diese Gesellschaft. Wenn jemand sagt, ich kann überall in der Welt Gemeinde gründen, dann sage ich, bei mir nicht. Ich brauche dich nicht. Also die Berufung ist immer konkret. Und wenn sie dann eine konkrete Berufung haben, sich an diese Welt hingegeben haben, ja, dann würde ich sagen, braucht dieses Team Augen, um diese Welt lesen zu können, den Kontext lesen zu können. Braucht dieses Team eine prophetische Sicht für den Platz, an den sie gestellt sind. Da müssen sie aber lernen, vom Heiligen Geist geführt zu werden. Und wenn das Team dann vom Geist Gottes geführt wird und Augen bekommen hat für den Platz, dann werden sie entdecken, dass der Heilige Geist lange bevor sie da aufgeschlagen sind, ja, vor Ort ist. Und es gibt genug Leute, die nicht über Transfer, sondern über Hingabe zur Gemeinde geführt werden. Und das wären meine Leute, die würde ich holen. Ich will Leute, die zu Christus kommen, eine Hingabeschritt vollziehen und nicht ganz allgemein aus einer Gemeinde erstmal resozialisiert werden müssen.
Also deine Sachen unterstützen macht auf jeden Fall die Barna Group in Amerika. Eines der letzten großen Publikationen. Mark Sayers hat das vorgestellt. Es fällt mir der Name des Buches nicht mehr ein. Aber die Untersuchung hat zum Zentrum gehabt, wie sind eigentlich unsere Gemeinden aufgestellt? Und da waren 10% waren beschrieben als fully devoted followers of Christ. Und diese fully devoted followers of Christ, also völlig hingegebene Nachfolger Jesu, die sind dann auch die Herzstücke, wie Gemeinden lebendig bleiben, mhm, aber wie auch neue Gemeinden ins Leben kommen.
Ja. Die also, sogenannte genau. Transforming Churches.
Ja, genau. Also die gehen dann weiter. Und von daher ist das wie so eine Grundvoraussetzung. Jetzt habe ich mich vor 2 Tagen mit einem Ex-Pastor unterhalten. Der hat den Baptismus den Rücken gekehrt. Das war also immer ein Baptistenpastor. Und der hat mir die Frage gestellt, sag mal, Björn, wie machst du das denn eigentlich? Also wie ist das mit der Nachfolge in deinem Leben, inspirierende, hingegebene Nachfolge? Wie sieht das aus? So. Und da habe ich dann gemerkt, so, ja, das ist... Das ist eine sehr herausfordernde Frage, eine sehr gute Frage. Und ich habe dann gesagt, ja, ganz viel damit, dass ich in meinem Leben, gestern saß ich mit Leuten aus meiner Straße zusammen, wir haben ein Kinderfest gehabt, hat jemand organisiert, fand ich ganz großartig. Dann haben wir uns über alles Mögliche unterhalten und auch ganz stark über Nöte der Menschen. Da braucht man gar nicht lang. Ich habe einmal das Wort glutenfrei gesagt, schon kamen 2 Leute auf mich zu und haben ihre ganzen Geschichten erzählt mit Nahrungsmitteln und sonst noch was. Und für mich war das so, dass ich ihnen gesagt habe, ja, wo man im Zuhören ist, wo man bei den Menschen ist und in und den Puls fühlt sozusagen. Das ist wahrscheinlich die Brille, von der du sagst. Genau. Aber ich möchte dich da nochmal herausfordern. Was ist noch hingegebene Nachfolger? Also was für Qualitäten suchst du da oder würdest du sagen, brauchen wir auch heute, gerade in Gemeindegründungssituationen?
Also ich würde immer darauf drängen, dass Gemeinde eine Antwort ist auf real existierende Gesellschaftsprobleme. Mhm. Gemeinde ist nicht ein dogmatisches Buch für die Zukunft. Mhm. Ja, also wenn wir Leute in den Himmel einladen, das war früher die typische evangelistische Masche, ja, komm zu Jesus, dann wirst du gerettet, dann gehst du nicht verloren. Diese Botschaft interessiert unseren Zeitgenossen hier in diesem Land überhaupt nicht mehr.
Ja.
Ja, den juckt das Ganze nicht. Aber den jucken so viele andere Herausforderungen des Alltags, beziehungsunfähig geworden, Familien gehen auseinander, gehen kaputt und so weiter und so fort. Und die Gesellschaft versucht sich dagegen zu stemmen. Ja, ich bin ja jetzt vor allem jahrelang mit dem Thema Versöhnung unterwegs gewesen, wo Versöhnung zu Hause ist. Und ich stelle fest, nahezu in jeder Stadt hat Gott seine Versöhner, die keine Christen sind. Die keine Christen, aber sie tun genau das, was wir tun sollten. Und jetzt wäre ich vollkommen dumm, wenn ich sage, okay, jetzt lass uns mal eine Konkurrenz aufbauen. Jetzt kommen Christen, die werden konkurrieren. Das meine ich nicht mehr.
Versöhnungskonkurrenten.
Was? Ich sage, diejenigen, die im Thema Versöhnung stehen, ja, die mit Fridays for Future auf die Straße gehen, die bereit sind, alles hinzulegen, damit unsere Welt verändert wird. Das sind doch meine Leute. Die wissen noch nicht, wo sie stehen. Aber sind doch meine Leute. Und deshalb gehe ich auf sie zu. Das bedeutet, das meine ich mit der Bekehrung zur Welt. Ich sollte mich zur Welt hinwenden und gucken, was ist in der Welt vom Geist Gottes bereits gewirkt. Nicht vom Zeitgeist, sondern vom Geist Gottes gewirkt.
Ja, ja.
Und diese Geschichte fehlt vielen. Deshalb bauen wir ständig an irgendwelchen Konkurrenzen. Ja, unser Worship-Team muss besser singen können als jede Band davor. Also das ist ein Quatsch.
Ja.
Ja, die werden es auch nie. Wir sind ja keine professionellen Musiker. Mich interessiert nicht, dass unser Worship-Team besser singt wie die, sondern mich interessiert der Zeitpunkt, wo diese Bands bei uns spielen. Ja, und dann habe ich in meiner Gemeindegründungserfahrung auch immer wieder die zum Gottesdienst eingeladen. Ich habe zwar gesagt, also ethisch, moralisch muss ich mal durch eure Texte blättern, aber da gab es genug, was zu uns passte.
Ja.
Und das Ergebnis war, am Ende wurde unser Worship-Team mit völlig anderen Musikern bestückt. Die Leute kamen dann. Ja, die Angst zu verlieren. Ich habe mal ein Buch geschrieben, den Gottesdienst im Angesicht der Welt feiern. Gottesdienst im Angesicht der Welt feiern bedeutet, dass die Welt mit da ist. Die sitzt auf der Bank. Und zwar nicht hinten, ganz hinten, sondern ganz vorne im Altar.
Johannes, ich habe von dir jetzt verstanden, dass Gemeindegründer, nach denen du schaust, erstens, ob sie, welche Begabung haben sie, welche Berufung und ob die Hingabe stimmt. Jetzt würde ich mal fragen, wie wird in den nächsten 10 Jahren mit den Herausforderungen, die wir gerade haben, durch Corona ist ja ein Teil der Christen weggebrochen und kommt auch nicht wieder. So wie es aussieht, in Amerika ist ja noch intensiver geworden, gerade in den Megachurches, noch größer die Zusammenbrüche einfach. Wie wird in den nächsten 10 Jahren Gemeinde gebaut? Durch Corona haben wir praktisch Gemeindegründungen auch gestoppt, wie alles andere, also die allermeisten jedenfalls. Jetzt fängt es langsam wieder an. Wir haben im Bund der Baptisten jetzt 30 Projekte. Die letzten 5 waren alles internationale Gemeinden, gar keine deutschen mehr. Ja. Aber welche Form von Gemeindegründung und welche Wege siehst du in dem, wie wird sich das verändern aus deiner, so ein Zukunftsblick?
Also ich persönlich glaube, dass Gemeindegründung sich in den Nachbarschaften begeben muss und es ist letztendlich eine Nachbarschaftsgemeinde. Das sind Nachbarschaften, die durch die Gemeinde und mit dieser Gemeindegründung lernen, miteinander zu leben, einander zu unterstützen. Es wird ein ein Lebenskollektiv geschaffen in der unmittelbaren Nachbarschaft. Das ist das eine. Das klassische Beispiel dieser Gemeinde, ja, wenn ihr jetzt durch die Räume geht, dann werdet ihr an vielen Stellen noch Überbleibsel der letzten Sola sehen. Sola ist ein Sommerlager.
Sommerlager. Mhm.
Ja, genau. Und die haben jetzt hier zu Beginn der Ferien im Wald irgendwo Robin Hood und seine Geschichte aufgezogen. Der ganze Hackenberg. Die Männer haben da gearbeitet. Es waren 200, was weiß ich was, Kinder in diesem Lager und 132 Mitarbeiter.
Wow.
Und viele dieser Mitarbeiter waren keine Christen. Mhm. Der ganze Ort macht mit. Ja, wir machen das für unsere Kinder. Und deshalb braucht keiner sich zu wundern, wenn diese Gemeinde tauft regelmäßig Leute, ist eigentlich schnell am Wachsen. Und wenn ihr zu dieser Gemeinde gehen würdet und fragen würdet, wie kommen die Leute zur Gemeinde? Die kommen nicht zur Gemeinde, weil jemand von Haus zu Haus gelaufen ist, Traktate verteilt hat, sondern weil sie solche Projekte wie Sola durchziehen.
Weil sie etwas für die Menschen getan haben, was deren Erwartungen
ansprach. Und mit den Menschen.
Und mit den Menschen.
Das ist
mit den Menschen, nicht
gemeinsames Projekt.
Genau.
Gemeinsames Projekt. Ja. Und wenn ihr da gewesen in den Wald gegangen wärt, was die da für eine Stadt auch hingekriegt
wow, haben. Stark.
Ja, ich kenne das. Die Sola sind ein faszinierendes Konzept. Also die auf welche Weise wird Gemeinde gebaut? Gemeinde mit den Menschen, anhand der Herausforderungen, die vor Ort besteht.
Ja, und zweitens würde ich sagen, wir brauchen neue Formen, neue liturgische Formen. Mhm. Unsere Liturgie hat sich festgefahren, auch die freikirchliche. Ja, es sind immer 3, 4, 5, 6 Punkte, es sind immer die gleichen, wir wissen, wie das läuft. Ja, ja, was ersetzt wird, ein Hymnus mit dem Chorus oder ein bisschen flottere Musik mit weniger flotter Musik, aber es hat sich in der liturgischen Gestaltung der Gemeinschaft nichts verändert.
Und wie könnte das aussehen?
Und es müsste von der Nachbarschaft, von den Menschen gestaltet werden. Weil die haben ja ihre Rituale. Jede Nachbarschaft entwickelt eine Kultur des Miteinanders. Und wenn die noch nicht da ist, dann muss man die einladen und gemeinsam die entwickeln. Ja, dann lädt man sie ein zum Grillen, zum gemeinsamen Hocken, zum gemeinsamen Reden über Themen, über vegane und weniger vegane Lebenskultur,
Gluten, genau, ja.
Gluten und so weiter und so fort und schafft diese Räume. Also hier bei uns in Bergneustadt hatten wir eine Gemeindegründungsarbeit, da begann jeder Gottesdienst mit einem gemeinsamen Frühstück und das war bereits unser Gottesdienst. Und die Leute brachten ihr Essen mit und teilten ihr Bestes. Und sobald dieses Frühstück eingestampft wurde, weil ein paar Älteste meinten, ja, das dauert viel zu lang, wir kommen nicht zum Gottesdienst. Ich habe immer wieder gesagt, das ist unser Gottesdienst. Aber das ging nicht in die Birne. Ja, sobald sie dieses Frühstück abgestellt haben, dann kam etwa ein Drittel der Leute nicht mehr. Sie brachten selbst das Essen mit. Sie haben gekocht. Sie waren begeistert dabei. Manche Leute hatten kaum was. Und dann sagte einer, es tut mir leid, die Brötchen, die habe ich jetzt bei der Tafel abgeholt. Die sind schon ein bisschen alt. Und da, was habe ich gemacht? Das erste Brötchen, was ich mir geholt habe, war seins. Und er sah mich mit seinem Brötchen und er war überglücklich. Und am Ende des Gottesdienstes war der gleiche Mann bei mir und sagte, wissen Sie was, Herr Reimer, ich möchte mal über eine Sache reden. Ich hasse meinen Vater. Ja, und schon waren wir mitten im seelsorgerlichen Gespräch. Jo, aber angefangen hat es mit den Brötchen, die bei der Tafel halb vertrocknet bei uns in die Gemeinde gebracht wurden und wir sie aßen, weil er sie brachte.
Wow. Ja, also ich erinnere mich tatsächlich an ganz, ganz intensive Diskussionen, die wir als junge Absolventen hatten, wo es darum ging, wie viel Gottesdienst brauchen wir eigentlich und was ist Gottesdienst? Wir sind dann drüber gestolpert, dass es gar keinen richtigen Gottesdienstauftrag im Neuen Testament gibt. Also muss mir nochmal jemand zeigen, feiert sonntags morgens Gottesdienste. Aber dass es ganz, ganz viel Aufträge zur Gemeinschaft gibt. Von daher.
Ja, wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder was mitgebracht. Ja, wenn ihr zusammenkommt, diese religiöse Zusammenkunft, ja, oder die Zusammenkunft um Jesus herum, um die Thematik des Glaubens herum, die gab es, die gibt es. im Neuen Testament, ganz bestimmt. Aber sie ist nicht liturgisch festgelegt. Ja, das ist jetzt der Typ der Gemeinde, den wir suchen. Und das Erstaunliche ist, sobald alle Russen und Deutsche und europäische Christen Zentralasien verlassen haben, auf der Suche nach Deutschland, Amerika und was weiß ich was. Davor kam kein Usbeke, kein Karakalpake, kein sonst jemand zum Glauben. Das war alles muslimisch. Jetzt gehen wir hin. Aber wenn die ihr Worship durchführen, ich habe es meinem Vater neulich gezeigt, weil wir da unsere Kindheit verbracht haben, gezeigt, wie sie tanzen, wie sie ihre Instrumente benutzen, wie sie auf dem Boden sitzen, keine Stühle, kein Nusch, wie dein Zelt genutzt wird, eine Jurta statt ein Gemeindehaus. Dann sagt Papa, die haben wahrscheinlich zu wenig Geld, um ein Gemeindehaus zu bauen. Sag ich, nee, das ist ihr Gemeindehaus. Ja, und auf einmal blüht die Landschaft. Ja, wir haben allein in Kasachstan über 100.000 Bekehrungen, seitdem diese ganze christliche Meute da weg ist. Weil die haben ständig diktiert, wie das Christentum auszusehen hat, formell. Wie die Gottesdienste gestaltet werden müssen.
Ja, das ist ja der Vorwurf, den man schon an die Kolonisation hat, ne? Dass man sagt, die haben die Konzepte bis hin in die Kleidung, wenn du dann Namensübertrage und das gab's ja alles schon und du sagst, das gibt's also immer noch. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Wir würden dann die Gemeinde, vorhin hast du gesagt, die theologische Ausbildung führt in der Regel dazu, dass wir lehrende Seelsorger oder seelsorgende Lehrer im Endeffekt haben und die anderen Bereiche werden kaum tangiert. Um so zu fragen, welche theologische Ausbildung hat Zukunft und welche nicht, die jetzt, die tatsächlich, wo Pastoren und Gründer sind, die Welt verändern?
Also in den USA gab es ja eine große Untersuchung, die Bundesregierung, der amerikanische Bundesregierung in Auftrag gab und Miroslav Wolf, der Yale-Professor, der uns eigentlich nahesteht und hier in Deutschland noch promoviert hat. Ja, Miroslav Wolf hat diese Studie mit seinem Team an der University of Yale gemacht. So, das Fazit dieser Studie auf einen Satz gebracht. Die Theologie hat beides verloren. Sie hat ihren Klienten verloren, also ihren Kunden. Das heißt, diejenigen, die berufen sind und die eigentlich Gemeinde bauen könnten, kommen nicht mehr. Sondern was da kommt, sind Leute, die ein bisschen wissensdurstig sind, die ein bisschen mehr wissen wollen und so weiter und so fort, das schon. Aber den Klienten, den Leiter, der ausgebildet werden soll, der kommt nicht mehr. Durchschnittlich in Amerika, jede zweite wachsende Gemeinde hat keinen Theologen als Pastor.
Wow.
Wir sind keine Pastoren, unserer Art. Das sind Geschäftsleute, die erfolgreich waren und dann irgendwann mal von Gott eine Spätberufung erfahren und dann machen die Gemeinde. So, zweitens, das ist das Fazit dieser Studie, die Theologie hat ihr wissenschaftliches Korsett verloren. Das heißt, die Wissenschaften an der Universität nehmen die Theologie nicht mehr ernst. Das heißt, die Wissenschaftlichkeit der Theologie geht baden. Weil man zum großen Teil längst sich wundert in der Wissenschaft, wie kommt es dazu, dass in der Wissenschaft man mit Deduktion, mit Induktion arbeitet und mit Abduktion, mit Ahnung, mit dem, was im Bauch passiert. Und die Theologie weiß etwas von einer spirituellen Führung, ja, die jenseits von Deduktion und Induktion liegt, nimmt es aber nicht ernst.
Wow. Ja. Starkes Wort. Also die Theologie nimmt ihre eigene Spiritualitätsgeschichte gar nicht ernst.
Und deshalb entsteht auch im spirituellen Raum, entstehen ja völlig neue Spiritualitäten. Wenn dann weltliche Spiritualität da ist, wenn auf einmal Atheisten Gottesdienste durchführen, wie bei uns in Hamburg oder in Bremen, ja, wenn auf einmal da eine Suche entsteht nach spirituellen Ebenen, ja, ohne dass wir das Gott nennen, weil Gott ist für sie Kirche. Und Kirche ist, wo so ein Macker da vorne steht, im Talar oder ohne, und dann eine bestimmte Ritualität oder Ritualistik abspult. die überhaupt nichts mit dem Leben zu tun hat. Ja, oder wenig zu tun hat. So, was wir brauchen in der theologischen Ausbildung, wir brauchen eine Veränderung dieser Wege. Und bei Reformer sagen wir, eine gute theologische Ausbildung beginnt mit Jüngerschaftsprogrammen in der Gemeinde. Da beginnt die theologische Ausbildung. Wir dürfen also theologische Ausbildung und Gemeindeprägung nicht mehr voneinander trennen. Das haben wir konsequent gemacht. Ja, Gemeinde macht irgendwas. Ja, die theologische Bildungsstätte hat mit diesen gemeindeinternen Jüngerschaftskreisen nichts zu tun. Das ist ja viel zu niedriges Niveau. Das Ergebnis ist, da kommt jemand aus der Gemeinde zu uns im Studium, weiß weder, welche Gabe der hat, kann nicht einmal vernünftig beten, hat noch nie den Heiligen Geist gehört, er weiß nichts vom hörenden Beten, er weiß nuscht was. Er ist jetzt 19 Jahre alt, hat gerade Abitur gemacht. Also Jüngerschaftstraining, Fehlanzeige.
Ja.
Und der kommt dann ins Theologiestudium und beginnt natürlich mit Griechisch und Hebräisch. Und mich wundert das überhaupt nicht, dass der in den 5 Jahren, wenn er das da schafft, oder wenn sie es da schafft, wenn sie die Ausbildung schaffen, dass sie dann bestenfalls ein gut gebildeter, philosophisch, denkerisch gut gebildeter Schwätzer sind. Selten kommt eine geistliche Persönlichkeit über diesen Weg. Es sei denn, sie steigen ganz anders ein. Und die letzten 10 Jahre, wo ich ja intensiv im akademischen Bildungsprozess stand, da würde ich sagen, von den, sagen wir, 100%, die zu uns kamen, konnten wir mit Mühe die aussieben, die gar nichts mitgebracht haben, mit Mühe, weil das geht ja gar nicht. Sobald wir eine Akkreditierung vom Staat haben, musst du jeden Hans und Franz nehmen, der da dir über deinen Weg läuft. Du musst es. Das ist verpflichtend.
Stimmt, klar.
Ja, früher haben wir bestimmte Kriterien eingebaut. Die sind heute alle nicht mehr da.
Aber manchmal wird ja auch der Hans genommen, obwohl der Professor ihn gar nicht für relevant hält.
Ja, weil kein Franz mehr da ist. Das heißt, das ist der letzte Hans, der kommt.
Ich meinte dich jetzt, Hans. Genau. Was du vorhin erzählt hast, ne? Aber wo er die Berufung entdeckt hat. Ich glaube, an der Stelle werden sicher einige Leute protestieren und sagen, hey, nee, mein Studium war anders und hat mich auch als Persönlichkeit anders geprägt. Und
ja. Das gibt's auch noch, Gott sei Dank. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern. Wir reden ja über Tendenzen.
Ja.
Und ihr fragt ja nach der Ausbildung der Zukunft.
Ja.
Ich sehe in den letzten Jahren eine Verschärfung der Problemlage. Und das Ergebnis ist ganz leicht abzulesen. Geht zu einer beliebigen theologischen Ausbildungsstätte in diesem Land, die schreien alle nach Studierenden.
Ja.
Ja, wenn wir im Bund Freie Evangelischer Gemeinden unseren Pastoralbedarf decken wollen, dann müssen wir jedes Jahr zwischen 20 und 30 Studenten, Absolventen dem Bund liefern. Wenn es jetzt jedes Jahr 10 sind, ist es gut. Ist es gut, wenn es 10 sind? Es sind meist weniger als 10. Das heißt, wir decken gar nicht unseren Bedarf.
Ja, ist bei den Baptisten ja ganz ähnlich.
Ja. Und was da passiert, dann gehst du shopping. Ja, und wer mehr zahlt, da kommt dann der Absolvent an und es wird gar nicht mehr groß gefragt, hast du Theologie studiert? Ja, bist du jetzt 25? Ja, wunderschön. Ja, ich war jetzt in der Lausitz, ich habe dir ja geschrieben. In der Lausitz eine Baptistengemeinde nach der anderen geschlossen. Es schreit gen Himmel, dass da dringend was gemacht werden muss. Und ich habe ihm die Geschichte erzählt. Es ist für mich faszinierend gewesen, wie die Gemeindeleiterin, die gerade ihre Baptistengemeinde geschlossen hat in einem Ort, mit mir zusammen durch diesen wunderschön aufgemöbelten Ort geht. Und ich sehe einen mit einer alten Simson da stehen, mit einem Motorrad, ein Mann. Bin auf ihn zu, sage ich, mach den mal an. Ja, ich bin mit dem Geräusch aufgewachsen in Estland. Kurz darum, wir sind begeistert dabei, dieses Motorrad zu besprechen. Und dann frage ich ihn, sag mal, habt ihr hier so einen Club bei euch am Ort? Ja, wir haben so einen Club. Und er nennt ein paar hundert Leute, die da Mitglied sind. Und dann frage ich ihn, was braucht ihr denn im Club? Und die Antwort hat mich umgemäht. Wir brauchen einen Pastor, sagte der.
Was?
Und ich fragte, warum? Er sagte, wenn Sie wüssten, wie viel wir streiten.
Oh.
Wir brauchen einen Pastor. Und die Gemeindeleiterin steht neben mir. Sie hat gerade die Gemeinde geschlossen, weil niemand mehr kommt. Und da steht so ein Typ mit einer Simson und der braucht einen Pastor in der Stadt, in der sie die Gemeinde geschlossen hat.
Wow. Was für ein starkes Bild. Was für ein starkes Bild. Johannes, jetzt sind wir so auch beim zweiten Podcast irgendwie so total in der Zielgeraden. Und deswegen würde ich gerne noch mal dich herausfordern, was würdest du jetzt den Gemeindegründern und Gründerinnen unter unseren Hörern sagen, wenn du sagen müsstest so, das möchte ich euch nochmal mitgeben, vielleicht dein Vermächtnis oder irgendwie so zu sagen, worauf kommt es an, was wären deine letzten Worte an die?
Erstens, es kommt nie auf dich an, es kommt auf den Geist Gottes an. Deshalb lass den Geist die Arbeit machen und geh, lass dich von ihm führen. Zweitens, es kommt immer auf dich an, aber nur auf das in dir, was der Geist Gottes in dich hineingelegt hat. Es kommt auf deine Klugheit und deine eigene Weisheit in der Regel nicht an. Und drittens, es kommt bei der Gemeindegründung immer darauf an, dass du Menschen findest, die Gott für diese Gemeindegründungsarbeit vorbereitet hat. Also brauchst du nur offene Augen. Du musst dich vom Geist Gottes führen lassen. Wenn du durch deinen Ort gehst, dann such doch nach Typen mit so einer Simson. Ja, such nach Situationen, wo Menschen bereits darauf warten, dass sie mit dabei sind. Sie werden mit Sicherheit nicht darauf warten, wenn du sie einlädst, da über den Himmel zu reden und über die Endzeit zu reden. Weißt der Kuckuck, was du alles für Themen hast. Aber sie werden auf jeden Fall mit dir mitgehen, wenn es um die Gestaltung des Alltags geht. Also such die unter deinen Nachbarn. Das wäre meine Empfehlung an euch. So, und ein letztes. Vergiss nie, Gemeinde ist nicht du als Einzelperson. Der Tod für moderne Gemeindegründungsarbeit ist Individualismus. Ja. Und das ist der Zeitgeist unserer Kultur. Jeder versucht, sich selbst zu verwirklichen. Also verwirkliche nicht dich selbst, sondern nimm dieses wunderschöne afrikanische Sprichwort. Ich existiere, ich bin, nicht weil ich denke, sondern ich bin, weil ich dazu gehöre. Ich gehöre zu einer Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft ist bereits etabliert. Gott hat seine Leute, die ist bereits etabliert. Also geh nicht von der Selbstverwirklichung von dir selbst oder von anderen aus, sondern von einem gemeinschaftlichen Gestaltung transformativer Räume, in denen Leben lebenswert ist.
Wow, herzlichen Dank für diese final words, für diese letzten Worte, die einfach ganz viel Nachhall finden. Ich mag einfach nochmal darauf hinweisen, du hast sehr, sehr viele Bücher in dem Bereich geschrieben. Der eine oder andere von unseren Hörerinnen oder Hörern wird jetzt sagen, oh Mann, da möchte ich eigentlich noch ein bisschen mehr haben. Also man wird fündig bei dir zum ganzen Thema Gemeindegründung, multikulturelle Gemeindegründung, wie kann man Gottesdienste gestalten und so weiter und so fort. Da gibt's also Johannes Reimer bei Google eingeben, ich glaube, mehr braucht man an der Stelle gar nicht. Und auch manchen Vortrag kann man auf YouTube finden oder andere Gespräche, die mit dir geführt werden. Also wer da noch nicht genug hat, wird auf jeden Fall fündig. Klaus.
Vielen Dank, Johannes Reimer, Freund, Professor, Ehemann, Vater, Großvater, Autor und auch Gemeindeberater. Wir haben eine Zeit lang eine Firma zusammen gehabt und eng zusammengearbeitet. Seelsorger und vor allem Nachfolger Christi, der uns heute nochmal gesagt hat, es kommt nicht auf euch an, es kommt nicht auf dich an, sondern das, wo du Gott in deinem Leben erfahren hast, das sind die Bausteine, auf denen du die du auch für die schlechten Zeiten brauchst und für den Glauben, den Gott schenkt, damit du Gemeinde in dieser Welt gestalten kannst. Und deswegen musst du von der Weltmission lernen und nicht die Weltmission betreiben, sondern von der Welt neu die Mission Gottes verstehen. Mhm. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war super.
Danke für die Einladung.
Das war der Gründercast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch über den Social-Media-Kanal deiner Wahl und gib uns einen Like. Dankeschön dafür.